Danke, dass wir es eben hören durften. Ne? Und ich hoffe, dass ihr in eurem Herzen das mitgesungen habt, mitgebetet habt. Jesus lebt und ich bin so dankbar, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir uns versammeln dürfen. Und ja, ich möchte heute da noch ein bisschen weitermachen, wo ich letzten Sonntag angefangen habe. Letzten Sonntag war ja Ostern und heute möchte ich Teil 2. Das Thema heißt Gesundheit, ja bitte, aber ist das alles? Es ist so ein Schlagwort, ja. Gesundheit, ja bitte, aber ist das alles? Teil 2. Und Ostern haben wir schon von Jesus gehört. Das Leben, ne? Er ist das Leben und er hat uns gezeigt, wie das Leben aus Gottes Perspektive ist. Und wir wollen heute Morgen einfach nochmal schauen, was heißt denn eigentlich Leben auf dieser Erde? Was bedeutet es denn, wenn wir sagen, ja, Gesundheit uns ist total wichtig und so weiter und so fort. Und ich möchte einfach darüber sprechen heute Morgen und das nochmal beleuchten. Und nebenbei empfehle ich dir einfach, vielleicht nochmal die Predigt vom letzten Sonntag anzuhören, weil das, was ich letzten Sonntag gepredigt habe und heute, das passt eigentlich dann zusammen. Einen kurzen Rückblick. Wir hatten letzten Sonntag herausgefunden, dass wir alle das Leben lieben. Wir lieben alle unser Leben. Wir sehen uns nach dem echten Leben, ne? Nach einem erfüllten Leben sehen wir uns. Und wir möchten alle so aktiv und effizient wie möglich unser Leben auskosten. So, das ist so unsere heutige moderne Lebensphilosophie. Aber das Leben, was Gott für uns bereithält, beinhaltet viel, viel mehr als unser kurzes irdisches Leben hier auf der Erde. Und es wäre so schade, wenn wir das Wichtigste und die Wahrheit, die Bibel uns lehrt, und das, was Jesus uns lehrt, wenn wir das verpassen. Besonders, heute ist es echt kalt und hat die halbe Nacht geregnet, aber wir freuen uns ja eigentlich alle auf den Frühling. Wir freuen uns darauf, dass endlich dieses enge, beengte, dieser Winter und auch diese Zeit, in der wir uns schon so lange befinden, diese Pandemiezeit, wir sehen uns danach, dass das irgendwie aufhört, dass es beendet wird und wir sehen uns nach neuem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, wir Menschen, wir lieben die Freiheit. Und wir wollen, wie gesagt, die Zeit hier auf der Erde in Freiheit leben und auskosten. Und das sind alles gute Wünsche. Das sind alles wichtige und gute Wünsche, aber leider hat diese Sache auch einen großen Haken. Ich sage bewusst einen großen Haken. Denn unser Leben oder unsere Gesundheit ist trotz allem sehr zerbrechlich. Und irgendwann läuft auch unsere Zeit ab. Auch irgendwann läuft deine und meine Zeit ab. Und was dann? Die Frage ist, gibt es da Antworten? Und ich sage dir heute Morgen, es gibt Antworten. Weil die Bibel und auch das, was Jesus sagt, sind ganz viele oder sind überhaupt die Antworten. Und letztes Mal fiel dann dieses Stichwort Hauptsache gesund. Hauptsache gesund um jeden Preis. Das ist das, was die modernen Menschen heute so möchten, ein Leben. Hauptsache fit, Hauptsache so lange wie möglich mobil sein. Aber ich habe letztes Mal auch gesagt, ganz ehrlich, niemand von uns ist 100% gesund, weil in dem Moment, wo du untersucht wirst, wird der Arzt irgendetwas finden. Und dann bist du nicht mehr 100% gesund. Und ich hatte letztes Mal gesagt, selbst wenn du jung, knackig und frisch bist, so ein 22-Jähriger, irgendwas wird der Arzt finden und dann bist du raus. Wir wollen gesund sein und bleiben, am liebsten ewig jung und ewig leben. Und das wäre die coolste Sache der Welt. Aber leider funktioniert das nicht so ganz. Das hatten wir herausgefunden. Und ich habe auch gesagt, der Mensch alleine bringt niemals die Lösung. Der Mensch allein kann niemals die Lösung bringen, auch nicht in 1000 Jahren und nicht länger. Die Lösung oder die Erlösung für uns Menschen liegt schon lange auf dem Tisch. Nicht mehr in der Schublade, sondern auf dem Tisch, sage ich mal, weil Gott selbst schenkte die Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus an Ostern. Und das haben wir letzten Sonntag gefeiert. Jesus, er ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden, er lebt. Und er sitzt heute zur Rechten des Vaters. Und Jesus, er äußerte Wahrheiten, er sagte Wahrheiten, er setzte Maßstäbe ganz neu zu seinen Lebzeiten und die waren teilweise ungeheuerlich, absolut spektakulär und in den Ohren seiner Zuhörer, die haben gedacht, was sagt dieser Mann dort? Aber ich sage dir heute Morgen, und das werden wir jetzt ein bisschen beleuchten, Fakt ist, alle Aussagen hat er bewiesen, beziehungsweise sie wurden im Nachhinein bewiesen. Kannst du mal die anschlagen? Genau. Jesus hat das bewiesen, was er gesagt hat. Ein kleiner Exkurs, bevor es weitergeht im Thema. Und zwar im Johannes 11, im Neuen Testament, gibt es eine dramatische Geschichte. Da ist der Bruder von Maria und Martha schwer erkrankt, Lazarus. Und Jesus, er mochte diese drei Geschwister. Er hat sie einfach lieb gehabt. Und in der Hoffnung, er kommt rechtzeitig und heilt Lazarus, wie viele andere davor, wird er informiert, damit Lazarus nicht stirbt. Aber wir sehen aus der Schrift, Gott hat höhere Gedanken. Jesus lässt sich bewusst Zeit. Er bleibt einfach noch 2 Tage an dem Ort, wo er ist und macht sich erst dann auf den Weg. Ja, praktisch, Jesus, bitte hilf, ne? Lazarus liegt im Sterben, du musst jetzt kommen und ihm helfen, damit er geheilt wird. Was macht Jesus? Er macht nichts, er bleibt dort, 2 Tage länger. Da macht er sich auf den Weg. Und dann heißt es in Johannes 11, Vers 17, als Jesus ankommt, ist Lazarus gestorben und er liegt bereits seit 4 Tagen im Grab. Und die Frage ist ja, warum macht Jesus so etwas? Warum hat er sich nicht sofort auf den Weg gemacht? Und Jesus selber gibt die Antwort im Johannes 11, Vers 4. Da sagt er zu den Beteiligten, er sagt zu Martha, die dann da vor ihm steht, er sagt, Lazarus seine Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Und ich habe überlegt, hey, was sagt Jesus da eigentlich? Jesus sagt, hey, denk dran, die Krankheit von Lazarus wird nicht zum Tode führen. Aber ich hätte Jesus gesagt, aber Jesus, Lazarus ist schon seit 4 Tagen im Grab, er ist schon tot. Was redest du denn da? Obwohl Lazarus bereits gestorben ist, spricht Jesus so, als wenn alles gleich anders wird. Das Endresultat wird nicht der Tod sein bei Lazarus, jedenfalls nicht an diesem Tag, nicht in diesem Moment. Jesus, er zeigt dann gleich danach, dass er Gott ist. Er zeigt, dass er und der Vater eins sind, so wie es in Johannes 10, Vers 30 heißt. Und dass er nicht nur die Wahrheit sagt, sondern dass er die Wahrheit in Person ist. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Interessant ist, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer kann das sagen, dass er sagt, ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit? Das konnte nur Jesus oder kann nur Jesus. Naja, was passiert? Alle sind tief bestürzt, alle sind am Weinen, alle sind am Trauern und alle sagen, Jesus, wenn du doch nur rechtzeitig gekommen wärst, dann würde Lazarus jetzt noch leben. Und du hast so viele andere Menschen davor geheilt, so viele wurden berührt und Jesus hat sogar Menschen zum Leben erweckt. Er hat Menschen vom Tod zum Leben wieder erweckt. Und jetzt sehen sie, dass Lazarus tot ist und sie sind am Trauern und Maria und Martha und die ganze Familie, alle stehen dort. Und Jesus sagt dann im Vers 25, was ihr hinter mir seht, er sagt dann zu Martha, Maria ist gerade nicht da, die ist noch nicht hergeholt, ich sag mal, die ist zu Hause, die wird dann hergeholt. Er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Und wenn ihr euch überlegt, was Jesus hier sagt, er steht vor ihr und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich habe es überlegt, Herr Jesus, was sagst du da? Wenn wir Jesus nicht kennen würden, ja, du musst dir überlegen, er steht quicklebendig vor Martha, vor den anderen. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du mir glaubst, wirst du leben, selbst wenn du eines Tages stirbst. Hä? Also Martha sieht Jesus direkt vor ihm stehen und sie kannte ihn ja schon ein bisschen. Und sie hatte selbst erlebt und gehört, was Jesus dann getan hatte, für Wunder, was er getan hat. Sie hat erlebt und gehört, dass er Menschen lebendig gemacht hatte, Wunder getan hat, und zwar richtig krasse Wunder. Aber wenn sie ihn nicht gekannt hätte, wenn er zu dem Zeitpunkt ein Nobody gewesen wäre, dann hätten doch alle gedacht, der Typ ist doch verrückt, oder nicht? Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Hä? Was sagt dieser Jesus da? Ich meine, er lebt doch jetzt noch. Und ja, irgendwann wird er sterben. Aber wie, er wird wieder auferstehen? Und wie soll das funktionieren? Hä? Wie geht das? Und er wird denn das Leben sein? Diese Gedanken wären mir zum Beispiel durch den Kopf gegangen. Und wenn ich an ihn glaube, werde ich leben, auch wenn ich sterbe? Solche Fragen sind den Leuten durch den Kopf gegangen. Und niemand Kein Mensch jemals zuvor und auch jemals danach hat so etwas gesagt und behauptet. Und es wird auch niemals jemanden geben, der das in der Zukunft behaupten kann. Wenn Jesus von diesem Leben spricht, dann meint er das ewige Leben natürlich. Er meint natürlich unser natürliches Leben, aber er meint auch das ewige Leben. Aber er meint vor allem das ewige Leben, was wir hier sehen. Und dieses Leben, was wir auf dieser Erde hier beginnen, ja, geht dann ins ewige Leben über den Tod hinaus. Ewiges Leben für immer bei Gott, davon spricht Jesus. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo er das sagt, steht er völlig quiekfidel und lebendig vor Martha. Und alle hätten sagen können, ja, du hast ja gut reden. Martha ist völlig, wie soll ich das sagen? Ich drücke es mit meinen Worten aus. Sie ist völlig baff. Vielleicht ist sie völlig geflasht, würden die jungen Leute sagen. Aber was sagt sie? Sie sagt, ja, Herr, sagt sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jemand könnte behaupten, Martha wäre verzaubert worden, in Anführungsstrichen. Man könnte behaupten, Jesus hätte sie irgendwie beeinflusst und. Aber so war es nicht. Nein, Gott hat ihr das selber gezeigt. Gott hat ihr das offenbart, was sie sagt im Vers 27. Und dann kommt das Starke. Jesus beweist augenblicklich, also kurze Zeit, Momente später, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass er Gott ist und dass er der Herr über Leben und Tod ist. Es geht weiter im Vers 39. Da kommt diese berühmte Stelle, die viele von euch schon vielleicht oft gelesen haben, Predigten darüber gehört haben. Jesus kommt dann zum Grab und dann sagt er, rollt den Stein weg. Und Martha und die Schwester des Verstorbenen, Maria, und alle sagen, Jesus, denk dran, der ist seit 4 Tagen tot. Der Gestank wird unerträglich sein. Und Jesus sagt dann, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Und dann im Vers 43, das Grab, der Stein ist weggerollt, genauso wie bei Ostern, ja? Der Stein ist weggerollt und Jesus steht vor dem Grab und er ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Er sagt, Lazarus, komm heraus. Und was passiert? Das, was die meisten nicht für möglich halten, die denken alle, die sind in so einem Traum, Lazarus kommt heraus. Er hat noch die Grabtücher an sich und sein Kopf ist mit einem Tuch verhüllt und Jesus sagt, macht ihn, befreit ihn davon, nimmt die ganzen Sachen ab und lasst ihn gehen. Und dann heißt es im Vers 45, viele der Juden oder viele von den Juden, die bei Maria und bei diesen Leuten gewesen sind und das gesehen haben, glaubten nun an Jesus. Sie glaubten an Jesus und wenn du weiterliest in diesem Kontext, dann sind es einige, die dann zu den Pharisäern gehen und petzen und sagen, Jesus hat einen lebendig gemacht, er hat Lazarus auferweckt. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, Kaiphas, sie planen von dem Moment an Jesus zu töten. Jesus ist einfach anders. Er belässt es nicht nur bei einer Aussage, sondern das, was er sagt, beweist er. Und er wird an Karfreitag oder wurde an Karfreitag gekreuzigt. Er stirbt und nach 3 Tagen steht er von den Toten auf. Und anschließend zeigt er sich vielen Menschen. Und man weiß einfach, er hat die Wahrheit gesagt. Er ist die Wahrheit, weil er das, was er vorher gesagt hat, anschließend auch bewiesen hat. Er ist der Weg, er ist das Leben und er ist der einzige Weg zu Gott damit. Er ist der einzige, weil alle anderen Menschen, alle anderen Religionen diesen Weg nie gegangen sind. Das habe ich mir für mich aufgeschrieben. Es gibt keine Religion, keine Religionsstifter, der diesen Weg gegangen ist, den Jesus gegangen ist. Sie sind diesen Weg nie gegangen, sie werden es nie tun können. Und sie werden es damit auch, ja, nicht schaffen oder nicht machen. Nur durch Jesus können wir zu Gott zurückkommen. Er sagt, nur durch mich kommst du zum Papa. Und zwar deshalb, weil er diesen Weg beschritten hat, wie kein anderer. Weil er der Einzige ist. Aus der Sicht der Bibel gibt uns nur das Evangelium und die Bibel die Lösung, die Wahrheit. Aus der Sicht der Bibel gibt es nur dieses eine Evangelium, was wir in der Bibel finden. Paulus selber sagt im Galater 1, Vers 8, er sagt, verflucht sei jeder Mensch, und das gilt auch für mich, sagt Paulus, der eine andere Botschaft verkündet als die, die wir euch gepredigt haben. Und käme ein Engel vom Himmel herab und verkündigte euch etwas anderes, eine andere Botschaft, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Und ich möchte da so ein bisschen zeigen, egal was andere dir versprechen, egal was andere Religionen oder Botschaften uns auch versprechen wollen oder was in Büchern aufgeschrieben worden ist, wenn sie es nicht beweisen können, entspricht es nicht Gottes Wahrheit. Wenn irgendjemand deutlich bewiesen hat, dass er die Wahrheit sagt und diese Wahrheit sogar in Person ist, dann Jesus Christus, der Auferstandene. Bei allen anderen Religionen, ich weiß, ich mache mir da keine Freunde mit, bei allen anderen Philosophien, die es auf dieser Erde gibt, es sind immer nur Anweisungen, es sind Empfehlungen von Menschen. Aber diese Leute können es nicht beweisen. Und nur wo Gläubige, wo Menschen eine echte Heilsgewissheit haben und sie wissen, sie werden das Ziel erreichen, ja, oder sie können das Ziel erreichen. Nur das ist richtig. Bei vielen anderen Dingen müssen wir uns die Errettung erarbeiten. Wir müssen sie uns erkaufen, wir müssen sie uns erglauben. Wir müssen Leistung bringen. Und am Ende wissen wir nicht, ob es tatsächlich der richtige Weg ist. Das ist aber nicht so bei Jesus Christus, das ist nicht beim Evangelium so. Weil da kannst du Heilsgewissheit, da hast du Heilsgewissheit. Du weißt, dass du sein Kind bist. Du weißt, dass dir vergeben worden ist. Du weißt, du bist gerettet. Und dieses Geschenk bekommst du nur durch Gottes Gnade. Das bekommst du nur, weil Gott dir gnädig ist. Das bekommst du nur deshalb, weil du ihm vertraust, weil du ihm alleine vertraust. Durch Gnade und Glauben kannst du diesen Zugang bekommen, auch heute Morgen. Wenn du das nicht hast, wenn du sagst, ich weiß nicht, wovon du sprichst, ich glaube irgendwie an Gott, aber Jesus ist mir suspekt. Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin, keine Ahnung, was es überhaupt bedeutet. Aber ich möchte dir sagen, wenn der Heilige Geist dein Herz berührt und dir zeigt, was Jesus dir getan hat, dann sage nicht nein, sondern dann sage danke, dass ich das erkennen darf. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast, so wie du Martha das gezeigt hast im Vers 27. Das hat Gott ihr ja gezeigt, ich wiederhole mich da. Im Römer 9, 10, Entschuldigung, was erzähle ich jetzt? Im Römer Kapitel, oh, jetzt habe ich das Kapitel vergessen. Ich glaube Römer 8. Nein, sorry. Okay, ich lese es einfach mal. Da heißt es auf jeden Fall, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ja? Und dass Jesus auferstanden ist, ja, danke, Römer 10, Vers 9. Ich habe es genau andersrum geschrieben. Römer 9, Vers 10 steht hier bei mir. Vielen Dank. Dass Jesus nicht tot geblieben ist, dass er auferstanden ist. Ich möchte dir heute sagen, es gibt mehr Beweise und Fakten für die Auferstehung von Jesus Christus als in jedem anderen Fall der Geschichte vor uns und nach uns. Wenn ihr mal Zeit habt, es gibt einen richtig coolen Film von 2017, Der Fall Jesus, kann ich dir empfehlen, diesen Film mal anzuschauen. Es ist ein richtig cooler Film. Da wird das nämlich genau beleuchtet und da ist so ein Skeptiker und der sagt, Jesus ist nicht auferstanden, Jesus ist tot und es gibt Gott nicht. Und am Ende, ich möchte nicht zu viel verraten, aber dieser Film ist richtig gut, Der Fall Jesus von 2017. Okay, jetzt kommen wir zurück zum Thema. Gesund leben, ganzheitlich leben, darum geht es. Und das geht nur mit Jesus. Jesus sagt, ich bin das Leben, was heißt das? Und letztes Mal hatten wir ja das Stichwort Hauptsache gesund. Ja, Hauptsache gesund. Wir sagen das gerade so, ne? Durch das, was wir jetzt in den letzten Monaten erleben. Hauptsache, man bleibt gesund. Alle haben schon richtig Angst und die Leute, es ist so heftig, was läuft. Und dann sagen die Leute, Hauptsache, ich bleib gesund. Hauptsache, ich stecke mich nicht an. Aber ich möchte euch heute Morgen sagen, dass wenn du Jesus vertraust, dann kann da ganz, ganz, ganz viel Frieden in dein Leben hineinkommen. Und dann kann diese Angst, die da vielleicht ist, die wird dann gehen. Manfred Lütz, von dem habe ich letztes Mal zitiert, ein Arzt, er ist Theologe und Autor. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Lebenslust. Wieder die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den Fitnesskult. Also das hat er vor der Pandemie geschrieben. Und er sagt hier, die Menschen sind heute sehr empfänglich für Ersatzreligionen, weil es ein religiöses Vakuum gibt. Die innere Leere versuchen sie damit Kunstprodukten zu füllen. Wenn es keinen lieben Gott mehr gibt und mit dem Tod alles aus zu sein scheint, dann wird es im Leben hektisch. Mit allen Mitteln versucht man, den Tod zu bekämpfen. Denn der Tod ist der Todfeind der Gesundheitsreligion. Worauf alles abzielt, ist nicht mehr nur Heilung, sondern Heil. Nicht bloß Lebensveränderung, sondern der Sieg über den Tod. Nicht bloß Beseitigung von Leid, sondern Herstellung von Glück. Man versucht quasi, das ewige Leben im Diesseits, also hier und heute, zu produzieren, was natürlich ein völlig aussichtsloses Projekt ist oder Unterfangen ist. Es ist höchst anstrengend, sehr kostspielig, sehr asketisch und am Ende stirbt man leider doch. Nach der biblischen Ansicht ist Gesundheit eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk an uns Menschen. Es ist aber in der Bibel nicht das höchste Ziel. Vielmehr will Gott unsere Herzen, unsere Seele, unseren Geist erneuern. Er möchte diese zerstörte Beziehung, die wir zwischen Gott haben, wiederherstellen. Und das tat Jesus am Kreuz, das tat er an Ostern. Am Karfreitag, als er gestorben ist, und an Ostern, als er auferstanden ist. Durch dieses Erlösungswerk von Jesus können wir nach Hause kommen. Wir können zurück nach Hause kommen, zum Papa, zum Vater im Himmel. Jesus sagt, das habe ich letztes Mal auch gesagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein aktives Zugehen auf Gott hat dich gesund gemacht. Dein Glaube, dein Vertrauen, was du in Gott setzt, deine Beziehung ist das Wichtigste. Und nebenbei möchte Gott dich berühren, möchte Jesus dir helfen, dich heilen, dich befreien, dich wiederherstellen. Aber das Wichtigste ist deine Beziehung zu Gott, dass die ins Reine kommt. Jesus möchte uns mit Gott versöhnen. Und wann immer Jesus Menschen heilte in der Bibel, körperlich, seelisch, geistig und wiederherstellte, dann war es nicht das Ziel und sollte nicht das Ergebnis sein, juhu, jetzt bin ich gesund geworden, jetzt kann ich die nächsten 30 bis 50 Jahre noch gesund leben. Nein, darum ging es nicht. Jesus wollte den Papa verherrlichen. Jesus wollte den Vater verherrlichen und die Menschen sollten sehen, wie gut der Vater ist und was für Gedanken er hat. Heilung im Neuen Testament hat immer mit einer persönlichen Beziehung mit Gott zu tun, einer Begegnung mit Gott zu tun. Mit Jesus Christus, einer Wiederherstellung. Leben und Gesundheit war und ist in der Bibel nur der Rahmen. Versteht ihr? Gesundheit und das Leben, so wie wir es heute leben und denken, in der Bibel ist es nur ein Rahmen gewesen oder ein Rahmen. Nicht gewesen, sondern ist ein Rahmen. Und das seit Jahrtausenden. Aber wir Menschen, was haben wir gemacht? Wir haben aus diesem Rahmen unser heutiges Zentrum oder das heutige Zentrum unseres modernen Lebens gemacht. Bisher und in der Vergangenheit war es so, die Christen haben sich immer diakonisch, seelsorgerisch um andere Menschen gekümmert. Vor allem Gottes Wort und die Wiederherstellung, dass Menschen in Beziehung mit Gott kommen, ist und war für die Diakonie sehr wichtig. Und nebenbei haben sie natürlich den Menschen gedient. Das ist Diakonie. Diakonie bedeutet, alle Aspekte des Dienstes am Menschen im kirchlichen, sage ich mal, im kirchlichen Rahmen zu sehen und diese wahrzunehmen. Jesus sagt das ganz einfach. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kümmere dich um ihn, gib ihm was zu essen, zu trinken und nebenbei sollst du ihm die Liebe Gottes zeigen und die Liebe Gottes bringen und auch sagen. Das Problem ist eigentlich, dass dieser Dienst, dieser Diakoniedienst zur Zeit und das, was Jesus uns alles gesagt hat in seinem Wort, dass sich das komplett verändert hat durch diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Giorgio Agamben, ein italienischer Philosoph, er ist kein Christ, er ist mehr so im Linkslager zugerichtet, er hat kürzlich Folgendes gesagt oder gemeint. Er sagt, das Christentum hat sich früher nie vor dem Kontakt mit Kranken gescheut. Heute praktiziert die Kirche sogar bei den Gesunden Social Distancing. Was ist Social Distancing? Ein englisches Wort. Es bedeutet eine räumliche Trennung oder eine physische Distanzierung zu den Kranken. Das ist das, wo wir gerade drinnen leben. Hauptsache, ne? Abstand. Bloß nicht mehr und gar auf keinen Fall besuchen und geht gar nichts mehr. Und er sagt, er sieht die Gefahr oder den Beginn einer neueren Ära der Gesundheitspflicht, wo Alte und Kranke, Schwache und Leidende irgendwie aus dem Blickwinkel verschwinden, beziehungsweise zur Seite geschoben werden. Die Frage ist, die er uns stellt oder sich stellt, können wir noch mit Leid, Schmerz und Krankheit umgehen? Das ist die Frage. Von Martin Luther, kennt ihr, ne? Von Martin Luther wird Folgendes berichtet. Er hat das in einer Predigt niedergeschrieben, Markus 5 hat er eine Predigt niedergeschrieben damals, Markus 5, 21. Als 1527 die Pest in Wittenberg Einzug hielt, ja, was machte Martin Luther? Er blieb in der Stadt, alle anderen sind geflohen, viele sind geflohen, Aber er blieb in der Stadt, er blieb in dieser gefährlichen Situation. Und dann sagt er in einer Predigt kurze Zeit später, und das ist so altes Deutsch, ich lese es mal vor. Er schreibt oder er sagt in dieser Predigt, wenn ich die Pest gleich 1000 Mal an meinem Leibe hätte, will ich mich darum nicht zu Tode fürchten. Denn ich habe Christus. Es ist sein Wille, so soll mir die Pest weniger schaden als ein Floh unter meinem Arm. Der frisst und sticht wohl ein wenig. Er kann mir das Leben aber nicht nehmen. Aber weil wir nicht glauben und solche geistlichen Augen nicht haben, kommt es, dass wir uns so fürchten und verzagen und in so närrische Gedanken geraten. Alles Unglück, wie groß es vor deinen Augen ist, vor unserem Herrn Christus Jesus weniger denn nichts ist. Ja, eine heftige Nummer, coole Nummer von diesem Mann, ne? Und ich möchte euch sagen, die Mortalität, die Sterberate der Pest war zigfach höher als das, was wir in unserer gegenwärtigen Pandemie erleben. Die entscheidende Frage heute Morgen ist, lautet, trägt dein Gott dich durch Not, Leid und Krankheit und Tod hindurch? Trägt Gott dich hindurch durch deine Not, durch dein Leid, durch deine Krankheit und durch Tod hindurch? Die andere Frage ist, traue ich das Gott noch zu? Vertraue ich Gott, dass ich sowieso in seiner Hand bin, so oder so? Um es ganz einfach modern zu sagen, ist mein Gott größer als deine Ängste? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen. Ist Gott größer als unsere Ängste? Manchmal sieht es so aus, als wenn Gott ganz klein ist, denke ich, weil unsere Angst viel größer ist als unser Gott. Aber so soll es nicht sein. Die Frage ist, ist Gott größer als deine Angst? Kannst du Gott vertrauen? So wie Martin Luther, egal wie die Umstände sind, er blieb in Wittenberg, er ist nicht geflüchtet. Er wusste, dass die Pest, wenn er sie bekommt, dass er daran sterben wird. Aber er ist trotzdem da geblieben und hat sich um die Menschen gekümmert. Kannst du Gott vertrauen? Kann ich Gott vertrauen, egal wie die Umstände sind? Denn wir wissen, er ist bei dir, er ist bei mir, er ist mit dir und er lässt uns nie allein. Ist dein Gott größer als deine Ängste? Kannst du Gott vertrauen, egal wie die Umstände sind? Und wir Christen, wir haben ja die Lösung, ne? Wir haben diese Hoffnung. Wir haben die Hoffnung für die jetzige Welt und für das, was kommen wird, für die nächste Welt. Wir wissen, dass das, was wir hier heute erleben, ist nicht die eigentliche Realität, sondern die eigentliche Realität ist die, die ewig kommen wird, nämlich die Zeit nach der Zeit auf dieser Erde. Und wir haben eine Perspektive in Jesus. Wir dürfen auf das schauen, was er uns versprochen hat. Das Problem ist leider, das geht mir genauso und ich will mich da auch meine eigene Nase fassen. Leider schauen wir heutzutage oft nur auf die Nachrichten, auf Menschen, auf Umstände und auf Dinge, die vor unseren Augen sind. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, mach das doch so wie Martin Luther. Schau doch in Gottes Wort, schau auf Jesus. Weil die Dinge, die uns präsentiert werden jeden Tag in den Nachrichten, in den Medien, das sind trügerische Dinge. Und diese Dinge verursachen nur noch mehr Angst. Und Gott sagt dir heute Morgen, das habe ich mir für mich so aufgeschrieben, Gott sagt heute Morgen, ich bin mit dir, mein Sohn. Ich bin mit dir, meine Tochter. Ich bin bei dir. Spürst du das in deinem Herzen? Spürst du das in deinem Geist? Und das lesen wir auch, ne, von Paulus hinter mir. Römer 8. Das hat mich so angesprochen. Er sagt im Vers 14, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Und jetzt kommt's. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Hey, wir sind keine ängstlichen Sklaven mehr. Du bist befreit worden. Jesus hat dich befreit. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Du bist auch nicht mehr ein Sklave von dem da unten oder von dem Feind, sondern du bist frei. Du brauchst keine Angst mehr haben. Du gehörst Jesus, er hat dich erkauft. Du bist sein Knecht, sagt die Bibel. Wir sind sein Eigentum. Aber das ist das Beste, wenn du sein Eigentum bist. Und da heißt es dann, wir sind doch Kinder Gottes geworden. Wir dürfen ihn Abba, Vater rufen. Abba, Papa. Und dann heißt es, der Geist Gottes bestätigt tief in deinem oder in meinem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Gesundheit ist wichtig. Gesundheit ist wichtig, ja, aber es ist viel wichtiger, zu dem zu kommen, der dich durch und durch kennt, der dich gemacht hat und der dich bereits gesehen hat, als du noch gar nicht sichtbar warst, als du noch in dem Leib deiner Mama geschaffen worden bist. Es ist doch viel wichtiger, dass wir zu dem kommen. Und ich sage dir, wenn Gott dich gemacht hat, wenn du das glauben kannst heute Morgen, wenn Gott dich gemacht hat, dann ist er auch derjenige, der dich wiederherstellt. Er ist derjenige, der dir den Frieden und die Ruhe und die Kraft geben möchte von dem, was er in seinem Wort sagt. Wenn er dich gemacht hat und er dich genau kennt, jede Zelle deines Lebens, warum hast du dann noch Angst? Warum musst du dich dann fürchten? Weißt du, Gott kann in einem Augenblick alles neu machen. Das haben wir bei Lazarus gesehen. Jesus sagt, komm heraus, Lazarus. Und der Tote wird lebendig und kommt raus. Du hast es auch erlebt, vielleicht nicht so was Spektakuläres, aber Jesus kann in einem Nu alles neu machen. Er kann dich in einem Nu freisetzen von Gebundenheiten, von Süchten, von Krankheiten, von was auch immer. Und er ist die Quelle unseres Lebens. Er ist die Quelle des Lebens, sagt er. Er ist die Quelle, wenn wir ganzheitlich gesund werden möchten. Das heißt, die Bibel, die hat eine ganz andere Gesundheitspolitik oder einen ganz anderen Gesundheitsmaßstab. Er sagt, ich bin Jahweh Rapha im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt. Er sagt, durch seine Striemen im Jesaja 53 bist du geheilt. Durch Jesus, durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Jesaja 53, Vers 5. Jesus wurde blutig geschlagen, er wurde gefoltert, er wurde gekreuzigt. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und die Bibel sagt, und durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht nur an deinen Wunden, die du an deinem Bein hast, an deinem Rücken hast, an deiner Schnittwunde hast, wenn du dich geschnitten hast, sondern auch die Wunden in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Geist. Und abschließend, ja, das sagt Jesus. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute alle brauchen. Heute Morgen und nicht nur heute Morgen. Das brauchen wir jeden Tag, wir auch als Christen. Und auch die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 11, sagt Jesus im Vers 28, er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus sagt, kommt zu mir, ich möchte dir Ruhe schenken. Ich möchte dir Ruhe schenken, wenn du schwere Lasten trägst. Und wer von uns trägt keine schweren Lasten? Selbst wenn du Christ bist und wenn du Jesus kennst, ist es so leicht, sich Lasten aufzuerlegen wieder. Lasten, die uns Angst machen, Lasten, die wir jeden Tag lesen, Lasten, die wir jeden Tag hören, Lasten, die wir von unseren Liebsten mitbekommen. Und Jesus sagt, kommt her alle zu mir. Das hat mich so angesprochen vor einiger Zeit, dass er sagt, weißt du, die Quelle bin ich. Wenn du zu mir kommst, werde ich dir diese Last nehmen. Du kannst zu Rosi gehen oder zu Emil oder zu mir oder zu wem auch immer. Du kannst zu deiner Nachbarin gehen, du kannst zu deinem Psychiater gehen, zu deinem Hausarzt gehen. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Versteht ihr? Er ist der Einzige, der diese Last wirklich nehmen kann. Menschen können dir das nicht nehmen. Die können dir vielleicht helfen, die können dich streicheln und sagen, ja, nimm mal eine Tablette und nimm mal ein Tröpfchen und mal ein bisschen Streicheinheit, ein bisschen rotes Licht. Aber Jesus sagt, kommt her, alle zu mir. Kommt zu mir, sagt Jesus. Ich möchte dir Ruhe schenken. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Bei Jesus kommst du zur Ruhe, nur bei ihm alleine. Und das, was er dann sagt, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Blende mal das Wort Last heute Morgen aus, ja? Konzentriere dich nur mal auf das, was ich hier, okay, da habe ich es nur einmal unterstrichen. Konzentriere dich nur darauf, dass er sagt, kommt alle her zu mir, ich will euch Ruhe schenken und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Das halte mal fest heute Morgen. Das halte mal fest für die nächsten Tage. Das bewegt mal. Wenn du nach Hause kommst, schlag das mal auf Matthäus 11, Vers 28 und sag, Jesus, was willst du mir dazu sagen? Was bedeutet das für mich? Was heißt es, kommt her alle zu mir? Und wenn du es noch nicht ergriffen hast, dann sag, Jesus, ich möchte das erleben. Ich möchte meine Last bei dir ablegen. Und ich möchte dir Mut machen, das zu tun. Ich möchte dir Mut machen, dass du das tust, weil dann, ich habe es erlebt, dann erlebst du Befreiung. Dann ist es so, als wenn diese Last, nicht nur so ist es dann, sondern ist es wirklich so, die Last wird dann genommen. Und dann bist du frei und kannst dich freuen. Und hast neue Zuversicht und die Angst weicht. Amen. Bei Jesus findest du Ruhe, mein letzter, vorletzter Satz. Bei Jesus findest du Ruhe, bei ihm. Bei ihm findest du Wiederherstellung, Frieden. Bei ihm findest du das, was deine Seele und dein Geist braucht und dein Körper. Und das ist quasi Gottes Gesundheit. Jesus ist deine Gesundheit. Oder wenn ich das so sagen darf, ganz vorsichtig. Jesus ist quasi Gottes Gesundheit für unser Leben, weil er uns das, alles das gibt, was wir brauchen. Und es ist übernatürlich, was er uns gibt. Es ist ewig. Und er stellt Dinge wieder her, ganz anders, als was wir heute in unserem modernen Leben so hören, glauben und erleben. Und deshalb lass dich mit Gott versöhnen. Komm nach Hause zum Papa. Komm heute Morgen nach Hause, wenn Gott dein Herz berührt hat, denn er wartet auf dich. Amen. Amen. Ich möchte einfach noch beten. Wenn du möchtest, kannst du in deinem Herzen leise oder auch laut einfach beten, was Gott dir vielleicht gezeigt hat. Jesus, ich danke dir, dass du sagst, komm her zu mir. Komm her zu mir und ich will dir die Last nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns diese Lasten zu nehmen. Ich danke, dass du gekommen bist, um uns Ruhe zu geben. Danke, Jesus, dass du einfach jede Last in unserem Leben nehmen kannst. Wenn wir zu dir kommen, wenn wir bei dir sind, Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass du jedem heute Morgen hier in diesem Raum ganz neu diesen Zugang schenkst, Jesus. Dass wir sagen, Herr, ich racker mich so viel ab. Ich versuche alles Mögliche. Ich habe Ängste, ich habe keine Ahnung, was ich alles habe. Aber dass wir neu verstehen, Jesus, du nimmst uns diese Lasten. Du nimmst uns die Lasten von unserem Ehepartner, von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, von Menschen, die vielleicht krank sind. Du nimmst uns die Lasten, wo wir Angst haben um unseren Arbeitsplatz. Du nimmst uns jede Last und ich danke dir, dass du uns zur Freiheit berufen hast. Und ich möchte dich sehr bitten, Herr, dass du ganz neu kommst und dass du, Heiliger Geist, einfach jeden heute Morgen jetzt hier berührst. Aber auch die Leute, die es vielleicht dann irgendwann über im Internet hören, Herr. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, Herr, um uns zu befreien. Danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir bei dir bleiben dürfen und dass wir mit einer Freude, mit einem Frieden und ohne Angst durch die kommende Woche und in die Zukunft gehen dürfen. Amen. Amen.